mit Shoot-Kameras das in Software machen. Also dann samplen, was kommt auf dem Chip an und dann versuchen, Kanten zu erkennen und den Kontrast und diese Kanten zu maximieren. Also so lange am Objektiv rumdrehen, bis der maximale Kontrast oder die maximale Kantenanzahl erkannt wurde. Das geht meistens schief. In der Regel haben Spiegelreflexkameras im Gehäuse eingebaut ein oder mehrere Autofokuspunkte. Je teurer die Kamera und je besser sie ist, desto mehr davon hat sie. Also meine hat jetzt, glaube ich, so, das sind etwa 35 oder sowas haben die. Und man kann dann sich auswählen, also entweder manuell, man wählt einen Autofokuspunkt aus, das ist dann durch den Sucher zu erkennen. Und die Kamera versucht, in diesem Autofokuspunkt das Objektiv so lange zu verändern, bis in diesem Autofokuspunkt eine Kante erkannt wurde. Das ist, glaube ich, wenn ich das, habe ich das so richtig wiedergegeben?
Das ist, glaube ich, hauptsächlich hochfrequente Übergänge, also die er versucht zu erkennen.
Okay.
Also was ich weiß, deswegen funktionieren auch, also da kommen wir auch wahrscheinlich später noch zu filtern. Soweit ich weiß, machen die aktuellen Spiegelreflexkameras das über Phasenvergleich. Das heißt, sie versuchen Phasenkontraste zu erkennen. Also das Licht, was von der Sonne kommt, wird ja an reflektierten Stellen, da wird ja die Phase verändert. Und umso höher der Kontrast, also umso höher der Phasenunterschiedswinkel des Lichts ist.
Das war schon sehr abgefahren. Hätte
ja.
Ich nicht gedacht, dass sie das so machen, ja.
Das ist aber das, was sich als, das ist auch die ältere von den beiden Methoden, das mit den Bildkontrasten erkennen. Das ist, wie gesagt, in Software, in den Point-and-Shoot-Kameras drin. Und das mit dem Phasenkontrast, das ist eigentlich so in den gängigen Spiegelreflexkameras drin. Und das hat auch den Grund, dass man zum Beispiel keinen alten analogen Polfilter auf eine Digitalkamera machen kann, weil denn dieser alte analoge Polfilter macht ja entweder horizontal oder, wenn man ihn halt dreht, vertikale Polarisierung. Und ja, das funktioniert natürlich dann nicht mehr. Dann kann die Kamera keine Phasenkontraste mehr erkennen, beziehungsweise erkennt nur noch die zum Beispiel vertikal liegenden Phasenkontraste, und das ist nicht besonders hilfreich, und dann kann die Kamera nicht mehr scharf stellen.
Also man kann sich das so vorstellen, aus meinem Physikunterricht weiß ich noch, dass Licht sind ja, man kann Licht als Welle auffassen, wenn man das möchte, und durch einen Polfilter, wenn man Licht durch einen Polfilter schickt und der Polfilter ein Filter ist, der links-rechts Licht filtert, wenn man sich das so vorstellen möchte, dann schwimmt es wie so ein Fisch durchs Wasser, und da kommt dann durch den Polfilter nur Lichtstrahlen durch, die gerade von links nach rechts und zurück schwingen, wenn man sich das so vorstellen will. So stelle ich mir das zumindest laienhaft vor. Und wenn man den halt um 90 Grad dreht, dann hat man nur noch Licht, was von oben nach unten schwingt, und wenn Licht an Oberflächen reflektiert wird, dann ändert sich diese Schwingungsrichtung. Speziell, wenn es an schrägen Oberflächen reflektiert wird. Und das ist interessant, dass die Kameras das so tun.
Ja, es gibt noch diverse andere Autofokusverfahren. Ich habe gerade mal irgendwie die Wikipedia-Seite dazu aufgemacht und stelle fest, dass es auch noch Ultraschall-Laufzeitverfahren gibt und irgendwie. Also es gibt da ganz, ganz viele tolle Sachen offensichtlich. Was den Autofokus einer Kamera aktiv beeinflusst, gerade bei dunklen Szenarien, ist, wenn man einen Systemblitz auf der Kamera hat. Der hat meistens oben so eine kleine LED-Laserbeleuchtung, wo polarisiertes Licht auf das Objekt geworfen wird. Meistens ist es rotes, damit halt eben, wenn die Umgebung dunkel ist, damit man halt durch dieses polarisierte Licht sehen kann, wo denn jetzt gerade Phasenkontraste auftreten. Und deswegen kann die Kamera halt wesentlich besser scharf stellen, wenn es dunkel ist. Deswegen hilft so ein Blitz nicht nur, das Objekt heller zu machen, wenn es dunkel ist, sondern auch, dass die Kamera wesentlich schneller scharf stellen kann.
Ja, das ist auch der größte Unterschied zwischen diesen Point-and-Shoot-Kameras, die das in Software machen, und den echten Autofokus-Geschichten von digitalen Spiegelreflexkameras, die dann einfach, die sind mal um Größenordnungen schneller. Also der dreht das, der fokussiert halt einmal von ganz nah bis ganz entfernt und hat dann direkt seinen, idealerweise direkt das scharf gestellt, wo ich mir gerade ausgesucht habe, wo es gerne im Bild scharf sein soll. Und bei Point-and-Shoot-Kameras dauert es teilweise mehrere Sekunden, bis sie das gefunden haben.
Ja, da gibt es auch noch Unterschiede beim Objektiv, was da die Bauweise angeht. Also es gibt diese Standard-Kit-Objektive, haben normalerweise Servomotoren drin. Also die drehen an Zahnrädern in dem Objektiv.
Oder die Kamera dreht an einem schraubenzieherartigen...
Das gibt es auch, ja. Genau. Also es gibt sowohl Kameras, die halt die, oder Kameramodelle oder Hersteller, die ihre Motoren in die Kamera einbauen, die dann entsprechende Hebel nach außen mechanisch in dem Objektiv bewegen. Und es gibt halt die andere Variante, dass man halt die Motoren oder den Antrieb entsprechend in die Kamera in das Objektiv einbaut. Und da gibt es wiederum Unterschiede. Einmal halt den Servoantrieb, der verhältnismäßig langsam ist, weil halt irgendwie ein Servo mit einer maximalen Geschwindigkeit ja nur an so einem Zahnrad drehen kann, ohne es zu zerstören. Die andere Methode ist, dass man eine Piezo-Zoom oder Fokussierung hat. Da werden dann zwei, das kann man sich vorstellen, wie so zwei Ringe, die aufeinander liegen aus Piezomaterial. Die werden zum Schwingen angeregt. Und wer das schon mal kennt, der schon mal so einen Bierdeckel auf so einem Tisch in Rotation gebracht hat, der dann langsam runtergeht und sich auf den Tisch legt, der dreht sich halt entgegengesetzt zur Rotationsrichtung. Und indem man diese zwei Piezo-Ringe übereinander legt und ihnen Strom gibt und sie in einer bestimmten Frequenz schwingen lässt, dreht sich der eine Ring entgegengesetzt zu dem anderen, was man ausnutzen kann, um halt eben sehr, sehr schnell so eine Linse scharf zu stellen. Also so bei meinem 70-200, der kann über den gesamten Schärfebereich, glaube ich, innerhalb einer Viertelsekunde drehen. Also das irgendwie, dann hat er einmal vorwärts und rückwärts über den gesamten Schärfebereich gedreht und hat dann meistens innerhalb weniger Bruchteile der Sekunde irgendwie scharf gestellt.
Da gibt es dann auch noch verschiedene andere Methoden. Also zum Beispiel meine Kamera kann halt auch Objekte tracken. Also wenn man irgendwie spielende Kinder zum Beispiel hat, dann startet man so einen wahnsinnig abgefahrenen 3D-Tracking-Modus an, stellt einmal auf das Kind scharf und die Kamera versucht, obwohl ich das Objektiv bewege, die Kamera bewege und das Kind sich selbst bewegt, versucht es, das Kind im Fokus zu behalten. Das klappt mehr schlecht als recht.
Ich wollte gerade sagen, wir sind hinter deiner Erfahrung mit, weil ich habe auch sowas und es war immer so, naja, die Einstellung ignoriere ich mal, weil
ja, so ich richtig das toll auch
funktioniert das sowieso nie.
Das ist ja jetzt Raketentechnologie im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Die 1D-Serie von Canon soll das recht gut können, aber das ist halt wieder auch ein ganz anderer Bereich. Also ich habe da Demo-Videos gesehen, wie ein rennender Hund scharf verfolgt wird.
Aha.
Okay. Meine ist leider recht langsam, obwohl sie es theoretisch auch könnte.
Ja.
Kann Schnecken verfolgen.
Ja, also mit spielenden Kindern sind eh so ein fotografisches Spezialproblem.
Ja. Das war jetzt der Autofokus. Was ist denn irgendwie mit dem manuellen Fokussieren?
So? Ja, manuelles Fokussieren. Ich habe mal durch die Kamera von meinem Vater geschaut, die analoge Spiegelreflexkamera, die hat sowas Schickes, das nennt sich Schnittprisma.
Ja, genau. Das wäre sehr hilfreich, sowas
hätte ich auch gerne. Genau, das wäre total gut. Wie das funktioniert, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, wie es aussieht. Es ist ein Kreis mit einem Strich in der Mitte und man richtet dann seine Kamera so aus, dass das scharf zu stellende Objekt in diesem Kreis auftaucht und das Licht wird anders gebrochen und nur genau, wenn das Objekt scharf gestellt ist, dann sieht man diesen Schnitt in der Mitte nicht mehr. Das sieht in der Regel so aus, wenn man auf einen Kopf scharf stellt, dann ist der linke Teil mit dem rechten Auge des Subjekts ist dann beispielsweise nach oben verschoben, die andere Gesichtshälfte nach unten. Und nur wenn man genau scharf ist, dann liegt das Bild übereinander.
Was natürlich nur sinnvoll ist, wenn das scharf zu stellende Objekt in der Mitte der Spiegelreflexkamera ist.
Genau.
Wenn man jetzt irgendwie auf den Hintergrund scharf stellen will, kann man natürlich die Kamera ein Stück nach links drehen, da scharf stellen und wieder zurückdrehen. Ja. Das Problem ist aber, je nachdem, wenn man eine relativ kurze Brennweite drauf hat, dass man dann auf jeden Fall immer einen Winkelfehler bekommt, weil halt der Abstand, wenn man die Kamera nach links dreht, halt größer ist, als wenn man die nachher wieder zurückdreht. Und je nachdem, bei welcher Brennweite und welcher Blende, dann kann sich das durchaus bemerkbar machen. Man sollte auch, wenn man eine Digitalkamera hat und Autofokus verwendet, nicht immer das mittlere Sensorfeld nehmen und dann damit scharf stellen, die Kamera nach rechts oder links bewegen, wenn man zum Beispiel Objekte im Hintergrund oder am seitlichen Bildrand scharf haben will, sondern man sollte wirklich dann auch ein scharfes Feld nehmen, was halt in der entsprechenden Region liegt, wo man scharf stellen will. Auch wenn diese Randfelder nicht immer so gut sind wie die Mittelfelder von der Qualität her und von der Genauigkeit, es ist immer noch besser, irgendwie die schlechteren Randsensoren zu benutzen, als irgendwie sich da mit Messen und Bewegen irgendwie Winkelfehler ins Bild zu machen.
Das sind halt auch die, wenn es dunkel wird, immer als erstes aufgeben. Das heißt sozusagen, mit der Mitte kann man meistens noch relativ dunkel fokussieren. Die äußeren sind bei mir dann, wenn es richtig dunkel ist, dann halt langsam einfach irgendwie, die suchen dann
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man theoretisch bei einigen Kameras dieses normale Kreuzfeld, Sensorfeld, beziehungsweise den Spiegel, ist ja, dieses Prisma ist ja auf dem Spiegel, soweit ich weiß, dieses Schnittbildprisma, was du vorhin meintest, dass man das bei Spiegelreflexkameras auch einbauen kann, wenn man möchte. Ich habe da aber ehrlich gesagt noch nichts zu gesucht.
Es sollen irgendwelche Scheiben sein, irgendwie, die man einsetzen kann. Aber da muss man scheinbar die Kamera zerlegen. Also ja, je nach Modell.
Muss zumindest mal den Spiegel rausnehmen. Und das sind schon so Sachen, wo ich mich also jetzt zumindest bei der 30D könnte ich mich da langsam herantrauen, aber bei der 5D Mark II, das ist ja die nächsten 10 Jahre nicht.
Hab ich auch hier einen Bastler.
Ja. Ansonsten ist das meine Erfahrung mit dem Autofokus, manuell fokussieren geht gar nicht. Also zumindest, ich habe da jetzt kein Schnittprisma drin. Das ist auch, ich habe noch keine digitale Spiegelreflex gesehen, die das hat. Die Autofokus ist immer besser und Anhand des Displays hinten kann man nie beurteilen, ob irgendetwas scharf ist oder nicht scharf ist.
Ja,
da
ja,
kommt ein bisschen auf das Display drauf an. Also das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen so in den der Unterschied zwischen den Kameras, für die man ein bisschen mehr Geld ausgibt, ist halt auch oft nochmal, das Display hat mehr Auflösung. Also meine war, wie gesagt, so halt ja die etwas höherwertigere Sony von ein paar Jahren und die war dann halt irgendwie eine der ersten, die dann halt da auch mal einen Megapixel hinten hatten auf dem Display. Das macht einen echten Unterschied zu den typischen irgendwie 300.000, die man da so damals hatte. Das, da sieht man echt einen Riesenunterschied.
Ja, dennoch ist es hinterher immer anders. Also ich meine, das...
Da ist vielleicht auch noch so ein Ding, da haben Sascha und ich gestern auch in dem Workshop drüber geredet, was irgendwie gerade für sowas wie Studio- und Porträtfotografie eine Sache ist, die jetzt relativ, sagen wir mal, in ist und sehr praktisch ist halt Tethered Shooting. Das heißt, ich kann bei den besseren Kameras oft auch die Kamera in irgendeiner Form an den Rechner anschließen, das Foto machen, das Foto wird dann direkt auf dem Rechner angezeigt. Da habe ich halt einfach die Auflösung und die Möglichkeit, dann da irgendwie reinzuzoomen auf einem richtigen Display und vielleicht auch mit richtiger Farbe und so, besser als das LCD hinten drauf. Das ist natürlich dann sehr nobel. Das ja schon eine praktische Sache.
Ja, ich glaube, Autofokus und so haben wir dann jetzt soweit durch.
War eigentlich die Kamera fast den Sensor, könnte man da, ja gut, Vollformat naja, hatten wir schon genannt.
Zum Objektiv gibt es noch eine ganze Menge zu erzählen.
Ja gut, ah ja gut, okay, ja dann mach doch was zum Objektiv.
Außerdem die Sensoren sind ja oft, das ist ja auch ganz lustig, die Sensoren sind ja dann oft auch das, was sozusagen auch über die verschiedenen Marken hinweg gleich ist. Da gibt es dann eh nicht so die Riesenunterschiede, die verbauen dann oft auch mal irgendwie in verschiedenen Kameramarken einfach alle Dinge. Das gleiche CCD, was halt gerade irgendwie das Tollste ist, was es so am Markt gibt. Und die verschiedenen Modelle der verschiedenen Hersteller haben da irgendwie das gleiche eingebaut. Das heißt, das ist wahrscheinlich so das Ding, wo es auch echt am wenigsten Unterschiede zwischen den Marken gibt, denke ich.
Aber wie funktioniert dieser Sensor? Also ich meine, es wurde vorhin im Chat gesagt, ja, die Folge hieß ja irgendwie Lichtbilder und das gilt ja nur für die analogen Kameras, weil die Digitalkameras irgendwie anders funktionieren. Ja.
Also das Verfahren ist im Groben das gleiche. Es fällt Licht auf einen Sensor oder auf ein Material, das dann die Informationen speichert, sei es jetzt der Film oder der Sensor. Beim Sensor sind das so kleine Fotodioden oder fotoempfindliche Transistoren. Ich glaube, insofern sind die Bauelemente da, die einfach eine Spannung induzieren und vorhin wie mit dieser Referenzspannung quasi den ISO vergleichen und dadurch das Bild erzeugen.
Was mir dazu noch einfällt, was wir eben noch nicht ganz angeschnitten haben, bei den Sensorgrößen, als wir da waren, die Sensorgröße hat auch massiv Einfluss, beziehungsweise nicht die Sensorgröße direkt, sondern die Anzahl der Pixel, Stichwort Megapixels, hat massiv Einfluss auf das Rauschverhalten des Chips. Also gerade bei den Kompaktkameras, die ganz neuen, die haben ja jetzt irrsinnig hohe, da gibt es halt Kompaktkameras, die haben irgendwie 18, 19, 20 Megapixel. Da muss man sich überlegen, dass ja bei diesen Kompaktkameras so ein relativ kleiner Chip drin ist und die dann auf dieser kleinen Fläche wahnsinnig viele lichtempfindliche Pixel unterbringen. Und umso mehr umso kleiner diese Pixel sind und umso mehr anfälliger sind die natürlich auch für Rauschen und für irgendwelche externen Einflüsse. Und dementsprechend gibt es so eine Grenzschwelle, die wird zwar jedes Jahr höher, also es war vor ein paar Jahren war es mal 5 Megapixel, das war so die Grenze bei den Kompaktkameras, wo man sinnvolle, gute Fotos mitmachen konnte. Alles, was da drüber, also es gab halt da vor ein paar Jahren gab es auch schon so Kameras, die hatten 8, 9, 10 oder 12 Megapixel. Die waren aber vom Rauschverhalten her so schlecht, dass man eigentlich lieber eine Kamera haben wollte, die weniger Auflösung, also weniger Megapixels hat, und dafür aber rauschfreiere Bilder. Also mittlerweile verschiebt sich diese Grenze halt immer langsam, immer etwas weiter nach oben. Aber ich würde sagen, so bei den Kompaktkameras ist immer noch so die sinnvolle Grenze so, also unter 10 Megapixel sollte man bleiben. Ansonsten sonst rauscht der Sensor einfach viel zu stark.
Bisschen schade, dass man die halt sozusagen eigentlich nicht in neu dann typischerweise irgendwie verkauft kriegt, sozusagen, weil das eben der Wert ist, den der typische Consumer so sagt, sowas, oh, ich will aber ganz viele Megapixels. Das ist das, woran er irgendwie den Wert der Kamera festmacht. Das ist auch schwer zu erklären sozusagen, dass es da manchmal besser ist, eben weniger zu haben, weil man dann irgendwie weniger Rauschen hat. Ja.
Gibt auch eine sehr schöne Webseite zu diesem Megapixel-Wahn. Die verlinke ich natürlich auch im Pad, ist ja, 6mpixel.org. Da ist auch nochmal genau erklärt, was denn nun so schlecht daran ist, auch mit Bildbeispielen, mit mehr sehr, sehr schönen Bildbeispielen, also mit verschiedenen Chips bei gleichen Einstellungen gemachtes Bild und dann etwas überspitzt dargestellt. Da kann man also wirklich super sehen, was man sich antut, wenn man so eine 15 oder 20 Megapixel Kompaktkamera kauft und dann der Meinung ist, oh, ich habe aber jetzt was ganz Tolles gekauft und ich habe Auflösungen und Bilder, die irgendwie im Bereich von mehreren 10 MB liegt. Da tut man sich nicht unbedingt einen Gefallen mit.
Das ist nicht aber eigentlich, also dass die Leute so scharf sind auf die Megapixel, liegt halt an der Tradition. Früher gab es eben Kameras mit zu wenig Megapixeln, da wollte man halt ein bisschen mehr haben. Und dann waren es irgendwann mal genug und jetzt geht es aber dieser Wahn immer weiter.
Ja, der Markt hat den Leuten aber auch immer gezeigt, hier eine neue Kamera, 20 genau. Megapixel ja. Und der Nachbar hat nur 6 Megapixel und so in der ja. Art.
Das sind dann so die Verlängerungen.
Ja, genau. Da gibt es aber auch jede Menge Tricks, wie man dann durch beispielsweise mehrfach abtasten und leicht an Verschiebung von Linsen im Objektiv in so Kompaktkameras einfach die Megapixelzahl verdreifachen oder vervierfachen kann, indem man die gleichen Pixel auf dem Sensor mit dem gleichen Rauschen mehrfach leicht anders ablichtet. Das sieht dann so aus, als hätte die Kamera mehr Auflösung, ist aber eigentlich gar nicht.
Das ist dann noch fieser als einfach zu viele Pixel einbauen.
Naja, Marketing geht halt immer, ne?
Ja, oder interpolieren.
Interpolieren, ja, interpolieren. Das kann man natürlich auch machen, dass man halt irgendwie aber aus den Pixeln drumherum einen interpoliert.
War ja bei Scannern auch schon gang und gäbe damals, ne? Irgendwie so Scannerauflösung 16.000 dpi in Klammern interpoliert.
Ja, ja.
Man konnte irgendwie 300 mal 300.
Gerne, ja.
Das ist so wie 300 Watt Musikleistung PMPO.
Genau, richtig. Wenn brennt.
Genau. Gut, Objektiv, da war noch was, da war FD0 noch nicht zufrieden.
Ja, wir haben verschiedene Typen von Objektiven schon mal erwähnt, vielleicht sollte man das mal geschickt zusammenfassen. Es gibt da das sogenannte Normalobjektiv, das ist dann so um die 50 mm Brennweite bei Vollformatkameras. Dann gibt es die zwei Bereiche davor und dahinter, nämlich Teleobjektive. Da gibt es auch dann Zoom-Objektive, die über den Bereich drüber gehen, die sich also verändern lassen. Das ist halt für, wenn ich weit entfernte Dinge abbilden möchte. Und es gibt Weitwinkelobjektive, die halt oft beispielsweise in der Gebäudefotografie, wenn ich wenig Platz habe und ich möchte eine kleine Wohnung fotografieren, um möglichst gut einen Nachmieter zu finden, wie jetzt bei mir letztens gewesen ist, dann möchte ich ein Weitwinkelobjektiv verwenden, was einen sehr viel größeren Bildausschnitt oder Blickwinkel hat, wie man das so schön sagt. Was dann einfach mehr abbilden kann. Das Problem an diesen Weitwinkeln ist natürlich, das hatten wir eben auch schon, das ist verzerrt und speziell, wenn man Personen damit fotografiert, dann haben die auf einmal sehr große Nasen und kleine Ohren. Und das sind so die typischen Sachen. Und jetzt ist gerade hier unser Licht ausgegangen. Ist das Absicht? Okay, gut.
Ja, genau. Was wir ja vorhin auch schon mal angesprochen hatten, war der Begriff Festbrennweite. Das heißt, typischerweise habe ich entweder einen Zoom, das heißt, ich kann da irgendwie in einem gewissen Bereich die Brennweite einstellen von irgendwie, sagen wir mal, 17 bis 35 oder was vorhin ja schon viel, was so ein typisches Telezoom ist, ist so ein 70 bis 200 oder 210 oder sowas. Und dann gibt es einfach Objektive, die haben einfach eine Brennweite. Das 50er haben wir vorhin mal angesprochen, 50 mm ist so ein Standard Festbrennweitenobjektiv oder was ich zum Beispiel noch habe, ist ein 90 mm Makroobjektiv. Makro können wir vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Und typischerweise sind die Festbrennweiten dadurch, dass sie halt eben irgendwie sich darauf beschränken, eine Brennweite zu haben, von der Qualität einfach nochmal irgendwie sehr viel besser. Wie gesagt, man hat halt dann den Nach- oder Vorteil, dass man halt eben da dann auch die Brennweite nicht mehr einstellen kann. Das heißt, man ist dann halt darauf beschränkt, genau diese eine zu haben.
Was aber zu besserer Bildgestaltung führt, das habe ich bei mir zumindest jetzt deutlich gemerkt. Also, und das ermöglicht es einem aber auch, also das ermöglicht es den Herstellern zumindest auch, günstigere Objektive zu bauen, die sehr viel lichtstärker sind. Also
genau.
Beispielsweise das 50 mm Blende 1.4 Objektiv, was jetzt auf meiner Kamera hier vorne draufgeschraubt ist, das kostet irgendwie um die 300 Euro oder so und das ist wesentlich erschwinglicher als ein 24-70 mit Blende 2.8, was dann irgendwie von Nikon Original bei 1.500 Euro oder so liegt. Und man kann mal zumindest auch als Anfänger für relativ wenig Geld mit großen Blenden experimentieren.
Ja, was im Moment sind, glaube ich, immer nur Objektive gefallen, die sozusagen eine feste Blende haben. Was es natürlich auch gibt, ist, dass dann da Blendenbereiche sind, so auch gerade so diese schon angesprochenen Kit-Objektive haben dann halt oft irgendwie 3,5 bis 5,6. Das heißt, die maximale Blendenöffnung hängt dann natürlich auch nochmal von der Brennweite ab. Und ja, je mehr Tele, desto zu normalerweise. Das heißt, da sozusagen muss man dann auch mal drauf achten, dass man sich eben beide Zahlen anschaut und irgendwie nicht denkt so, ja, 3,5 ist ja super und 5,6 ist dann halt eben schon nicht mehr so richtig prickelnd.
Also ein Freund von mir, der schon ein paar mehr Linsen für seine Kamera hat, der hat diese Kit-Objektive, bezeichnet er immer durchgängig als Flaschenboden.
Ja.
Also ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, weil zumindest nee. Hat zumindest haben sie eine Blende drin und Lamellenblenden in Glasböden sind ja eher unüblich. Aber so im Allgemeinen ist das Kit-Objektiv nicht so toll. Vor allen Dingen, weil das auch für, also es ist ja das, was drauf ist und das ist sehr günstig gebaut und meistens auch ein Zoom-Objektiv, damit alle damit klarkommen. Und wenn man so Leute mit Kameras anschaut, auch hier auf dem Camp zum Beispiel, dann sieht man meistens, also ich gucke immer erst aufs Objektiv und dann auf die Kamera, weil das Objektiv ist eigentlich das, was sehr viel mehr bildentscheidend ist als die Kamera. Und aber eigentlich ist es gut, dann den Menschen sieht man es jetzt nicht so an, aber so, also meine persönliche Rangfolge ist so irgendwie, das Bild macht irgendwie der Fotograf und die Linse und dann die Kamera.
Ja.
Und zuletzt die Bildbearbeitungssoftware.
Ja, das kann man halt immer
ganz, wieder. Ganz weit hinten.
Ja, genau. Also Bildbearbeitung ist halt, ich meine, was nicht drauf ist, das kann man auch nicht herbearbeiten und was zu viel ist, kann man eventuell wegschneiden, aber dann wird das Bild manchmal seltsam und so Bildaufteilung sollten wir nachher auch noch kommen. Aber,
ja. Ja, Praxistipps wurden auch schon hier eingeworfen. Also da gibt es noch einiges zu tun. Aber bei den Objektiven, also wir haben jetzt diese Festbrennweite und dann gibt es ja noch so besondere Arten von Objektiven, Tele, Weitwinkel und
ganz abgefahrene Sachen wie Tilt-Shift-Objektive.
Ja.
Wo man den Schärfepunkt aus der Bildmitte verschieben kann oder beziehungsweise die Schärfeachse verdrehen kann.
Das führt dann immer zu so tollen Bildern, die so aussehen, als wären es alles Lego-Modellbaufiguren in ganz klein.
Genau, weil halt der Schärfeverlauf ein sehr seltsamer ist und der halt massiv abnimmt beziehungsweise massiv wieder zunimmt über das Bild, über die Entfernung gesehen. Gibt da auch diverse Versuche, immer wieder mal das mit Photoshop nachzuempfinden. Also es ist einfach, wenn man Objekte hat, die hoch hinausgucken, ist es sehr oft immer falsch gemacht. Also man müsste dann theoretisch die ganzen Objekte freistellen und dann die einzelnen Schärfeebenen manuell einbauen in das Bild. Also sowas kann man halt auch in Hardware machen.
Ich finde es halt immer überraschend sozusagen, wie gut das in Software dann doch funktioniert. Da gibt es, glaube ich, auch noch eine Webseite, die werde ich dann auch noch ins Patch schmeißen, wenn ich sie wieder finde, wo man einfach ein Bild hochlädt und der macht diesen Effekt und dann denkst du so, das ist jetzt offensichtlich irgendwie eine Modellbaustadt, die man da fotografiert hat oder sowas. Da ist man sozusagen schon so dran gewöhnt, dass eben sozusagen so Modellbauten eben so aussehen, wenn man die so fotografiert.
Also ich habe es mit New York fotografiert, es hat nicht geklappt.
Ja.
Da sind wahrscheinlich die Häuser einfach zu hoch, da stimmt das Verhältnis halt nicht von Abstand zu Höhe des Bildes.
Ja, sieht dann noch komischer aus.
Genau, richtig, weil ja die Spitze des Wolkenkratzers von der Software aus gesehen irgendwo kilometerweit hinten im Bild sein muss, weil es ja relativ weit oben ist. Und wenn man dann da irgendwie so eine abnormale Schärfeachse durchlegt, dann ist es halt falsch. Also eigentlich müsste das Hochhaus, wenn es in der Schärfe drin steht, halt komplett scharf sein. Egal, ob das jetzt von oben nach unten quer durchs Bild geht.
Ich und der Hintergrund müsste halt scharf, Durchsage und scharf zum sein. Machen. Es ist gerade ein Quadrocopter abgestürzt und vor 15 Minuten ist das passiert. Falls das jemand hört, dann, falls jemand gesehen hat, wo der runtergekommen ist, soll er sich bitte beim Monotron-Zelt vorne melden.
Vielleicht hat ja einer Fotos davon gemacht.
Okay. Das wäre es. Aber du hast gerade das Wort des Jahres gesagt. Das ist mein neues Lieblingswort. Abnormale Schärfeachse.
Ja, aber müssen wir irgendwie noch verlinken. Also gerade diese Sache mit den Tilt-Shift-Objektiven.
Man braucht bloß mal nach Tilt-Shift googeln. Da findet man ganz viele Bilder, wo man erstmal denkt, das sind Lego-Figuren oder Modellbaufiguren, aber das dann... Das ist ziemlich abgefahren.
Mhm.
Was wir zu Objektiven jetzt, glaube ich, zum Schluss nochmal sagen können, sind so Filter, die man da vorschrauben kann. Also ich habe noch nicht viele Filter. Ich habe bisher nur einen Polfilter mal ausprobiert, der halt nur polarisiertes Licht durchlässt. Und primär nutze ich das, um den Himmel ein bisschen dunkler zu machen und von Wolken gebrochenes Licht rauszufiltern, sodass man einen schöneren Himmel bekommt. Denn das ist so einer der Effekte. Also man schraubt da den Polfilter drauf, dreht so lange dran rum, bis der Himmel schön aussieht und macht dann Fotos. Und es gibt da aber auch noch verschiedene andere, zum Beispiel einen Grauverlaufsfilter. Vielleicht kann da mal jemand was zu sagen, der das schon mal sowas eingesetzt hat.
Ein Grauverlaufsfilter, wie der Name schon sagt, ist einfach nur ein Grauverlauf, um zum Beispiel sowas wie einen Himmel leicht unterzubelichten oder weniger Licht quasi zu bekommen, damit der dunkler wird.
Also ist einfach ein beschichtetes Glas, was von oben nach unten im Verlauf mehr Licht oder weniger Licht durchlässt.
Exakt, mehr ist es eigentlich gar nicht. Und das kann man natürlich nicht nur horizontal einsetzen, sondern je nachdem, wie man den Filter draufdreht, auch anderweitig.
Gut, das ist besonders interessant. Also ich kann mir das jetzt gerade vorstellen. Ich weiß auch, wie das benutzt wird. Und im Speziellen, wenn man Fotos macht, wo Himmel drauf ist, hat man es sehr schnell, gerade bei sonnigem Wetter, wenn man jemanden im Schatten fotografiert, aber Himmel drauf hat, ist es meistens so, dass der Himmel völlig überbelichtet ist. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das eine gute Möglichkeit ist, was man auch nachher nicht in Software nachbauen kann, weil wenn der Himmel erstmal überbelichtet ist, dann haben wir überhaupt keine Informationen mehr da drin.
Genau, und wird auch hauptsächlich in der Landschaftsfotografie dafür sowas eingesetzt.
Ja. Dann stehen hier noch Farbfilter auf unserer Liste, die man aber durch digitale Bildbearbeitung, steht auch direkt dahinter, wohl ersetzen kann. Wie ist das da?
Na, also die Farbfilter, die ich verwende, die packe ich vor meine Blitze, um halt farbig zu blitzen.
Okay,
aber ich habe auch noch nie irgendwie einen Farbfilter vor einer Kamera gemacht. Es gibt da durchaus ja so Abendsonnenuntergangsfilter. Im Videobereich sieht man das sehr oft oder im Filmbereich oder Serienbereich. Also Paradebeispiel für Farbverlauffilter ist irgendwie CSI. Die haben das immer, also gerade die Miami-Staffel, die haben immer knallrote Himmel, die dann irgendwie nach unten hin gelb abfallen. Also das ist also dieses überspitzte.
Ach, so machen die das.
Richtig, genau. Wobei das mittlerweile gibt es das auch in Software. Also da gibt es gute und teure Software für, die das im Profibereich realisieren kann, nachträglich. Aber man hat sowas damals halt genau solche Effekte halt mit Farbverlaufsfiltern gemacht. Man kann die also ganz günstig bei eBay mittlerweile auch bekommen. Es gibt ja kaum noch welche Leute, die das irgendwie noch aktiv einsetzen. Man kann da schon doch ganz, ganz lustige Sachen mitmachen. Und es hat natürlich den Vorteil, es ist in Hardware. Es raubt einem keine Auflösung, es raubt einem keine Schärfe, also je nach Filter.
Keine Zeit vor allen Dingen.
Keine Zeit, genau, es ist Realtime. Und man hat irgendwie Live-Preview in seinem Sucher. Aber dann hören auch die Vorteile schon auf. Denn es ist natürlich ein destruktiver Bildbearbeitungsaspekt. Das Foto ist natürlich danach nicht wieder anders zu gebrauchen.
Ein wichtiger Filter ist, glaube ich, auch noch der Graufilter, nicht nur der Grauverlaufsfilter. Also man stellt sich die Situation vor, ein heller Tag, man hat schon auf ISO 50 zum Beispiel runtergestellt, also sehr unempfindlicher Film, will aber eine Schärfentiefe erreichen, also man muss seine Blende aufmachen, es kommt noch mehr Licht rein und irgendwann ist man an der Grenze der Verschlusszeit, bei meiner 1/8000stel Sekunde. Jetzt möchte man trotzdem noch die Schärfentiefe erreichen. Also bleibt dann nichts anderes übrig, als das Licht zu reduzieren, das in die Kamera einfällt und das macht man mit einem Graufilter. Die gibt es in 2, 4, 8 und 32 oder sowas?
Die gibt es in Blendenstufen auch so in handelsüblichen Abstufungen. Die wirklich guten ND-Filter für normale Fotoobjektive sind relativ teuer. Im Gegensatz zu denen von gleicher Qualität für Filmkameras. Also diese, was man vielleicht an professionellen Filmkameras schon mal gesehen hat, die haben ja vorne so eine Art Scheunentor drauf, so ein Vierfach-Scheunentor, wo man einen Filter reinschieben kann. Vom Prinzip ist das der Filterhalter, dieses Ding, was man vor diese Linse setzt. Die Filter kosten nur einen Bruchteil von dem, was man für Schraubfilter für normale Spiegelreflexobjektive bezahlt. Also spätestens, wenn man mit den heutigen Spiegelreflexkameras Video machen möchte, dann lohnt es sich einfach, sich so ein Scheunentor zu kaufen und da die ND-Filter, also ND-Filter heißen, die sind Natural Density, das heißt, die machen keinen Farbverzug, sondern die bleiben halt natürlich und die dunkeln einfach das Bild ab. Und dadurch bekommt man halt zum Beispiel, wie Schinken eben schon sagte, an sonnigen Tagen schöne Bilder hin, die einen ganz, ganz kurzen Schärfebereich nur haben.
Das ist halt auch zum Beispiel, wenn man fließendes Wasser fotografieren will, so was vorhin schon anklang, Wasserfall oder sowas, dann sieht es immer relativ langweilig aus, wenn man da eine kurze Belichtungszeit hat, dann ist es halt so wassertropfenmäßig und wenn man dann irgendwie so einen richtig schönen verschwommenen Effekt haben will, dann muss man da halt ein bisschen länger belichten.
Ja, ein was gibt es noch zu den Graufilter? Sie stacken, sie addieren sich, man kann also mehrere hintereinander schrauben.
Okay. Also dann es wird hier gerade nach einer Pause verlangt. Vielleicht können wir in Kürze eine musikalische Pause machen. Dann können halt die Bedürfnisse befriedigt werden. Aber wir machen noch vielleicht kurz vorher das Thema Objektive zu Ende.
Ich hätte noch ein Thema zum Thema Filter. Das ist das, was ich irgendwie ganz vielen Leuten immer sage, weil ich das öfters schon mal sehe, gerade bei den Einsteigern, die irgendwelche UV-Filter vor ihre Objektive schrauben. Also ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter, der keine UV-Filter vor die Objektive schrauber. Denn wenn man wirklich ein qualitativ hochwertiges Bild haben will, dann sollte man da auch einen sehr hochqualitativen UV-Filter vormachen. Der UV-Filter ist nicht mehr ganz so wichtig, bei der Digitalfotografie nicht mehr ganz so wichtig, wie er bei der Analogfotografie war, weil die Kameras standardmäßig, also fast alle, eine UV-Filterscheibe vorm Sensor haben. Es kann aber hilfreich sein, trotzdem einen UV-Filter vor der Kamera haben zu wollen, wenn man gewisse Reflexionen im Objektiv, die ja auftreten durch Brechung an der Oberfläche der Linsen, wenn man die etwas reduzieren will. Aber wenn man da Bilder haben will, die nicht durch den UV-Filter, wo die Qualität nicht verringert werden soll, dann muss man für so einen guten UV-Filter, für so eine 77er Filteröffnung, wenn man so ein großes Objektiv hat, da muss man schon locker so 200, 300 Euro für diesen UV-Filter ausgeben. Und das ist ungefähr das, was ich zahlen muss, wenn ich bei mir, bei meinem Objektiv die Frontlinse verkratze und mir von Canon eine neue Frontlinse einbauen lassen will. Also als Linsenschutz empfiehlt sich dieser UV-Filter nicht. Ja. Sinnvoll ist es einfach, die Lenshood, also vorne die Gegenlichtblende drauf zu lassen auf dem Objektiv.
Das ist sowieso immer eine gute Idee.
Genau, weil man hat immer irgendwo Reflektionen. Es gibt dann so Leute, die sagen, ah, ich fotografiere ja nur drinnen, da brauche ich ja keine Gegenlichtblende. Na, wer mal irgendwo gegen oder in der Nähe einer Scheibe oder eines Spiegels fotografiert hat oder wer sei es auch nur, dass irgendwo irgendwelche Gläser auf dem Tisch stehen, das reicht aus, um entsprechend Streulicht ins Objektiv einzustreuen, was einem irgendwelche Blendenflecken gibt, die man nicht unbedingt haben will im Bild. Deswegen, also Gegenlichtblende ist immer eine gute Sache, um seine Frontlinse zu schützen vor Verkratzen. Objektivdeckel die andere. Und naja, also wenn ich halt Leute sehe, die vor einen UV-Filter davor haben, dann rümpfe ich immer so ein bisschen die Nase. FD0 hat auch einen, deswegen guckt er mich auch gerade an.
Okay. Naja.
Okay, das wollte ich noch gesagt haben.
Das ansonsten ist, insbesondere bei Nachtaufnahmen nehme ich den aber auch ab, weil gerade bei Nachtaufnahmen, wenn man also beispielsweise jetzt vom Camp, vom Bunker runter, der Honkhase war so nett, mich mal da hochzulassen, war es doch dann so, dass die obere Bildhälfte war halt dunkel, weil Nachthimmel, also ein bisschen Mond, ja, aber mehr nicht. Und unten waren viele starke Lichtquellen zu erkennen. Und dann hat man sehr schnell, dass an dem Filter, sei er noch so gut beschichtet, Licht gebrochen wird. Weil so ein Filter ist immer nie so gut beschichtet wie die Frontlinse, weil ich meine, das ist eine Linse und ein Filter. Und eigentlich, also gerade bei Nachtaufnahmen nehme ich den auch ab. Weil dann hat man dann, also wenn ihr komische Flecken im oberen dunklen Bild bei Nachtaufnahmen habt, dann nehmt mal den Filter vorne ab.
Ja, das ist auch immer noch so eine Sache, wenn man da dann entsprechend einen Filter davor hat, der nimmt einem natürlich auch Licht weg. Und mag der UV-Filter noch so gut sein, selbst die teuren für 300, 400 Euro, die nehmen halt aktiv Licht weg. Also erstmal natürlich das UV-Licht, aber auch das ganz normale Licht, was durchfällt, wird halt bei den schlechten Filtern ist es oft mehr als eine Blendenstufe, die einem verloren geht. Bei den teureren ist es immerhin noch so ein Viertel oder so eine Drittel Blendenstufe. Also ich kann allen nur raten, schraubt eure UV-Filter ab, wenn sie nicht wirklich, wirklich viel Geld gekostet haben, und nehmt lieber in Kauf, dass ihr laut aufschreit, wenn eure Frontlinse einen Kratzer hat, und gebt dann lieber dann das Geld aus, um euch eine neue Frontlinse einbauen zu lassen.
Und da gab es letztens einen sehr schicken Blog-Eintrag von so einer Firma, die Linsen verleiht. Die haben eine kaputte Linse zurückbekommen und haben dann halt in ihrem Blog halt Fotos veröffentlicht und haben gesagt, hier, die Bilder sind ganz okay, aber die sehen ein bisschen seltsam aus. Ratet doch mal, woran das lag. Und da haben die Leute rumgeraten und haben gesagt, hier, da hat jemand irgendwie drüber geleckt über die Linse, oder da ist irgendwie nah am Feuer, da ist Rauch, oder das ist irgendwie warm geworden. Und nein, die Frontlinse war vollständig zersplittert. Ich kann mal raussuchen, ob ich das noch finde.
Okay, das kommt dann auch in die Shownotes. Jetzt brauchen wir noch einen kurzen Cliffhanger und dann...
Genau. Also, nach der Pause reden wir über alles andere, unter anderem Blitzfotografie, was ein Riesenthema für sich ist.
Okay, danke. Dann machen wir Pause.
Das war der Stream.
Der Stream leckt auch ganz schön, oder? Hatte ich das Gefühl.
Alter Schwede, wo sind denn die nächsten Klos?
ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe irgendein Gebüsch genommen, weil ich die Toiletten...
So, die jetzt nochmal Zeit für eine Durchsage. Also, der Quadrocopter, da ist möglicherweise auch ein Batteriepack abgefallen. Ist er auch gesucht und das ist hinter den Hangern. Also man hat jetzt noch ein Foto gefunden und man sieht, dass das letzte Foto ist halt hinter den Hangern und da muss es runtergegangen sein. Also da, wer dann noch suchen helfen will, bitte jetzt tun. Natürlich die Aufzeichnung hören, werden da jetzt nicht mehr so viel von haben. Und Alech sagt auch noch was über ein Spiel.
Genau, mir wurde noch dieser Zettel von den Batch-Assassin-Leuten zugesteckt. Das ist dieses, ich glaube, man kennt es so als Mörderspiel, so ein Gruppenspiel, wer das nicht kennt. Da kriegt halt jeder irgendwie normalerweise so in der nicht-technischen Version, kriegt jeder einen Zettel, auf dem draufsteht, wen er denn umbringen muss. Umbringen gibt es dann typischerweise so Regeln, man muss jemandem was in die Hand geben, der muss das dann auch irgendwie annehmen und dann wird er sozusagen als tot markiert und man bekommt dann seinen Auftrag sozusagen als Auftragsmörder zugesteckt und wenn man selber sozusagen der Letzte ist, dann hat man gewonnen. Gibt da wohl Leute, die das irgendwie auf das Rocket Badge portiert haben. Das heißt, man sieht dann immer irgendwie, wer an dem Spiel teilnimmt und irgendwie in einem 5-Meter-Radius um einen rumsteht, damit man halt eben auch die Leute, die man so umbringen soll, finden soll. Fand ich auch eine ganz lustige Idee. Das beginnt wohl heute, das Spiel. Man soll sich zwischen 2 und 3 neben der großen Rakete melden. Und kriegt dann da eben seinen Badge geflasht entsprechend, um damit teilzunehmen und seinen Auftrag. Und aufgelöst wird das Ganze dann am Sonntag um 12. Da wird dann derjenige gekürt, der die meisten Leute da umgebracht hat.
Also ein typisches Killerspiel.
Genau.
Gut, dann kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Wir haben ja noch so viel auf der Liste. Blitz wurde als...
Ja, wir haben noch einen Nachtrag zu eben. Sascha hat ja erwähnt, dass UV-Filter schlechte Bilder produzieren. Ich habe da mal was rausgesucht und zwar von lensrentals.com. Die haben einen Blog, das auch sehr lesenswert ist. Die haben mal von allen UV-Filtern, die sie zurückkriegen, also sie statten irgendwie ihre Linsen mit guten Filtern aus und kriegen manchmal schlechte zurück. die haben mal da 50 Linsen sauber gemacht und haben dann mal 50 UV-Filter auf eine Linse geschraubt und damit mal Bilder gemacht und dann mal die 25 hochwertigen Filter gegen die 25 blöden Filter mal gemacht. Das kann man ganz nett angucken, was das da wirklich passiert bei so einem UV-Filter. Und es gibt noch einen zweiten Blog-Eintrag, das habe ich gerade in den Chat gepastet und es ist auch im Pad drin, von der Weitwinkellinse, was ich erzählt habe, dass die Frontlinse war. Also man hat ein paar Fotos gemacht und sehen ganz normal aus und ein bisschen verwaschen und dann sieht man, dass die Frontlinse komplett gesplittert ist.
Aha. Gut, gesplitterte, ja.
Okay.
Gut, dann vielleicht doch zum Blitz jetzt.
Genau, ich glaube, da ist der Alech dann der beste Ansprechpartner.
Ja, das mag sein. Blitzen. Das Typische, was so eine Spiegelreflex oder auch so eine Kompaktkamera hat, wenn man die so kauft, ist so ein kleiner Blitz, der man typischerweise so aufklappt oder der automatisch aufklappt, wenn die Kamera denkt, jetzt ist mal Zeit für einen Blitz, weil es zu dunkel. Da ist immer das Problem, zum einen hat er nicht so die riesen Reichweite, das ist mehr so wirklich so ein kleines Behelfsdingens. Und zum anderen ist er auf der Kameraachse. Das heißt, den Effekt kennt, glaube ich, jeder. Das sieht dann immer alles sehr flach aus. Also sozusagen die Dreidimensionalität geht sehr schnell verloren, wenn man einen Blitz verwendet, der auf der Kameraachse ist. Das mag, wie gesagt, der interne Blitz sein. Es gibt dann auch sozusagen die Variante, dass man da typischerweise hat man so Blitzschuhe oben auf so einer Kamera. Das heißt, man kann da dann einen Blitz aufstecken und der wird dann von der Kamera ausgelöst. Aber auch der ist sozusagen ziemlich sehr auf der Linsenachse, so dass es halt eben dann alles irgendwie möglichst wenig Schatten produziert sozusagen, gerade in so einem Gesicht oder sowas, weil das halt eben genau die Ebene ist, in der ich sowieso schon fotografiere. Da gibt es dann sozusagen den Ansatz, das mal von der Kameraachse wegzunehmen. Da gibt es verschiedene Methoden. Zum einen gibt es halt Kabel. Das heißt, ich kann da einfach auch irgendwie ein Kabel anschließen. Manchmal hat die Kamera selbst so eine Buchse, wo man irgendwie, wurde vorhin schon gesagt, so ein PC-Buchse nennt sich das typischerweise, wo man so Kabel anschließt und der Blitz dann damit ausgelöst werden kann.
Vielleicht sollten wir überhaupt erstmal erklären, wofür man einen Blitz braucht. Ich meine,
ja, mein gut, irgendwann ist halt irgendwie Tageslicht alle oder sowas. Gerade irgendwie so zu den üblichen Nerd-Zeiten gibt es dann irgendwie eher wenig Tageslicht. Oder wenn ich so drinnen in so einem Raum bin, habe ich meistens auch relativ wenig Licht. Also das ist auch ganz interessant. Auch da passen sich die Augen ja immer sozusagen der Umgebung an. Das heißt, man empfindet es gar nicht als so viel heller, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Weilchen in so einem dunklen Raum da sitze, irgendwie im Hackcenter oder sowas. Dann gewöhnt man sich so daran, dass man denkt, naja, das ist hier gar nicht so dunkel. Da ist es auch mal ganz lustig, wenn man eine Kamera in der Hand hat, da sieht man dann mal sozusagen wirklich den Vergleich, wie lange man denn jetzt zum Beispiel belichten müsste, um da ein vernünftiges Bild zu kriegen, als wenn ich jetzt hier, ist gerade super schöner Sonnenschein auf dem Camp hier durch die Gegend laufe, dann geht das da schon irgendwie in die tausendstel Sekunden und wenn ich dann vielleicht im Hackcenter sitze, dann geht das halt in die Sekunden. Also da gibt es einen riesen Unterschied, der sozusagen für das Auge erstmal relativ transparent ist, weil sich eben das Auge anpasst daran. Die Kamera kann sich da halt eben nur sehr bedingt anpassen. Wie wurde vorhin schon gesagt, kann man das ISO hochschrauben, aber irgendwann ist halt auch da Schluss. Das heißt, irgendeine Form von Kunstlicht muss ich dann nehmen. Könnte natürlich Dauerlicht nehmen, das heißt, ich mache irgendwelche Lampen an oder sowas. Die sind aber halt im Prinzip meistens auch sehr, sehr dunkel, so im Vergleich. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich sozusagen mal so im Raum einfach das Licht anmache, dann mag mir das hell erscheinen als Auge. Für die Kamera reicht das meistens nicht, um dann da irgendwie viel zu retten. Ne? Das heißt, dann will ich da vielleicht so ein Blitzlicht, was einfach deutlich mehr Licht erzeugt als so ein Dauerlicht, dafür halt für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum.
Ja, naja gut, also ich denke, es ist auch so ein bisschen so ein Anfängerfehler, wenn man immer sagt, oh, jetzt geht mir das Licht aus und jetzt muss ich blitzen, weil halt ja dann möglicherweise das auch die Atmosphäre so ein bisschen zerstört, wenn dann irgendwie alles knallhell ist.
Na, vor allen Dingen mögen die Leute das in der Regel nicht unbedingt, so totgeblitzt zu werden, dann sieht man dann eine Minute nichts und das ist nicht so schön.
Ja.
Mit den größeren Aufsteckblitzen kann man dann auch, selbst wenn man den Blitz auf der Kamera stecken hat, kann man auch zum Beispiel an die Decke blitzen, wenn man in einem niedrigen Raum mit weißer Decke ist. Und dann kommt das Licht wie gewöhnlich von oben und nicht direkt frontal, was ein sehr schönes Bild macht. Und manchmal braucht man selbst bei Sonnenlicht einen Blitz. Genau. Und zwar, wenn jemand zum Beispiel wie bei einer Hochzeit letztens, wo ich war, hatte der Bräutigam einen Hut auf und man hat von seinem Gesicht ohne Blitz fast nichts gesehen, weil die Sonne mittags frontal runterkam. Ist eigentlich so die schlechteste Zeit zum Fotografieren ist, weil dann die Schlagschatten so wahnsinnig scharf sind und von seinem Gesicht sah man halt nicht viel. Dann Blitz drauf oder einen internen Blitz angemacht und dann hat man zumindest ein bisschen Aufhellung drin.
Genau, das fällt auch eben unter dem Begriff Aufhellblitz oder sowas. Genau. Das ist auch genau. Dieser kleine ist auch eher zum Aufhellen gedacht, als um tatsächlich eine gesamte Szene zu beleuchten.
Also wenn man halt Porträtfotografie machen will in heller Sonne, was man ja manchmal machen muss bei Hochzeiten oder irgendwie sonst draußen, dann ist das, glaube ich, sehr sinnvoll, sowas einzusetzen. Denn sonst hat man immer irgendwelche komischen Schatteneffekte.
Genau. Ja, wie gesagt, man kann die Schatten dann wegblitzen, wenn man ihn irgendwie auf der Kameraebene hat. Das ist dann halt aber auch irgendwie wieder relativ langweilig. Wie gesagt, das gibt dann so einen einfach zweidimensionalen Effekt. Wenn man mehr Dreidimensionalität haben will, muss man den Blitz dann mal irgendwie von der Kameraachse wegbewegen. Das kann man, wie gesagt, entweder durch ein Kabel machen oder aber halt durch Funk. Das heißt, man kann da irgendwie sich so Funkträger kaufen. Da steckt man dann halt sozusagen oben auf den Aufsteckschuh einen Funkträger und unten an den Blitz eben einen Empfänger und der sagt dem Blitz dann irgendwie, du zündest jetzt mal. Da gibt es sozusagen auch verschiedene Varianten. Vielleicht fangen wir mal an sozusagen, es gibt Systemblitze, das heißt, das sind dann eben entsprechend meistens die von dem entsprechenden Hersteller. Oder jemand, der irgendwie spezielle Blitze für diesen Hersteller produziert, die dann möglichst viel auch automatisch machen können. Das heißt, dem sagt man einfach sozusagen, ich hätte gern jetzt irgendwie, was Sascha schon sagte, so eine Blitzbelichtungskorrektur. Ich hätte das vielleicht ein bisschen weniger Blitz, als du denkst, dass das normal ist. Aber sozusagen den Rest macht der Blitz dann erstmal automatisch. Und auch da kann ich dann irgendwie, gibt es dann Systeme, wo ich dann auch mehrere Blitze und die dann eben entsprechend auch entfesselt. Das heißt sozusagen abseits der Kamera zünden kann und die mehr oder weniger alles automatisch machen und den ich nur sagen kann, irgendwie hier so das Verhältnis zwischen dem einen und dem anderen Blitz ist, sagen wir mal ein Drittel, zwei Drittel oder sowas, kann ich so Sachen einstellen. Das ist relativ komfortabel und ja, gerade sozusagen, wenn man sich irgendwie viel bewegt oder die Leute, die man fotografiert, sich viel bewegen, ist das auch ganz praktisch. Das geht halt aber auch gleich immer ins Geld. Also so ein Systemblitz ist immer, ja, gehört halt dann schon zu dem teureren Zubehör. Also kostet dann mal irgendwie, würde ich mal sowas sagen, wie sowas wie eine ordentliche Linse. Also vielleicht so fängt so bei 200 Euro, ja, also vielleicht kriegt man auch was günstiges, aber so einen ordentlichen Systemblitz fängt mal bei 200 Euro an, kann man gut auch 300, 400 Euro für ausgeben, wenn man will. Die andere Alternative ist, man kauft einfach sozusagen so einen Standardblitz, da irgendwie auch, kann man auch was kaufen, was eben wieder 20 Jahre alt ist, solange das irgendwie nicht ein gewisses Problem hat, dass es irgendwie hohe Spannung hat beim Zünden, das ist so das Einzige, worauf man achten sollte. Ansonsten kann man da auch irgendwie Uraltblitze kaufen, das ist relativ unproblematisch.
Die Blitzröhren verschleißen auch so gut wie nicht bei den kleinen, genau, Blitzen.
Ja, das ist sozusagen, also.
Ja, es gibt schon einen Verschleiß. Also ich habe ein Problem, vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben. Bei mir ist halt so, dass durch Staubeinwirkung, ja, also diese Schutzabdeckung oben von innen halt, ja, da ist halt der Staub eingebrannt. Und das ist halt nicht so schön, weil es halt einen dunklen Fleck gibt. Im Inneren des Blitzes. Und ich weiß nicht, wie ich das.
Der spiegelt sich tatsächlich auf dem Bild auch wieder?
Nein, ist aber trotzdem.
Okay. Ja, das hätte mich jetzt auch überrascht.
Also, so möchte man eigentlich nicht rumlaufen mit so einem ganzen
Blitz. Naja, solange der noch genug Licht produziert, ist mir das eigentlich relativ wurscht.
Ja, gut, man muss natürlich dann mehr Licht produzieren und es geht dann wahrscheinlich auch nicht mit der. Also, die Angaben stimmen dann auch nicht mehr, die drauf sind.
Gut, genau, da wäre ich jetzt gleich zu gekommen, sozusagen die Angaben. Die würde ich sozusagen eh erstmal ignorieren, also sozusagen die Automatik, das ist sozusagen, also die eine Variante ist, sie nehmen Systemblitze, dann geht alles automatisch und alles ist gut, kostet aber irgendwie richtig viel Geld und nimmt so ein bisschen auch den Spielfaktor so ein bisschen weg. Die andere Variante ist, dass ich eben alles manuell einstelle und haben wir vorhin schon angesprochen, sozusagen, ich kann den Blitz dann einfach sagen, ich hätte gern einmal Full Power, das heißt irgendwie das maximale Licht, was du so mir hergeben kannst, und dann kann ich das eben halbieren, kann sagen, ich hätte gern halbe Power, Viertel Power, Achtel Power und so weiter, und kann den sozusagen manuell einstellen und selber bestimmen, sozusagen, wie viel Licht da jetzt rauskommt, und muss dann halt eben ausprobieren oder halt so eine gewisse Intuition entwickeln dafür, was denn jetzt der richtige Wert ist, wenn ich hier sitze und irgendwie mal zum Beispiel da so ein bisschen aufhellen will, der mir so schräg gegenüber sitzt und jetzt vielleicht, was weiß ich, naja, 1,50 Meter, 2 Meter weg sitzt oder sowas, und muss ich halt dann abhängig von der Blende auch entscheiden, naja gut, wie hell mache ich den Blitz jetzt? Aber da kriegt man so eine gewisse Intuition für, und solange man sich jetzt auch nicht sozusagen so ganz nah bewegt, ist das relativ unproblematisch, da auch einen vernünftigen Wert einzustellen. Blitzlicht hat nämlich im Prinzip auch eine Schärfentiefe. Das heißt sozusagen, wenn das weiter weg ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn er mal sich da jetzt mal irgendwie seinen Kopf irgendwie 10 cm nach vorne bewegt. Wenn er jetzt direkt vor mir stehen würde, dann wäre das irgendwie natürlich dramatischer.
Da gibt es noch so eine TTL-Messung.
Ja. Es gibt zwei Sachen dazu. Also einmal gibt es meistens in den Systemblitzen, also als Anfänger ist es immer ein bisschen blöd, weil so ein Systemblitz, also ich habe dann ja auch gleich das rechts unten Modell mir zugelegt und da ist das Problem, dass so ein Blitz ist halt eröffnet einem eine vollständig andere Welt und neue Welt. Zum einen, was man fotografieren kann, weil man mehr Licht hat. Zum anderen aber auch, dass man einfach das Ding beherrschen muss. Das hat erhebliche Komplexität, was die Einstellung angeht. Und es fängt schon damit an, dass der Blitzreflektor, der hinter dieser Blitzröhre sitzt, den kann man einstellen, wie scharf gebündelt der Strahl ist, also wie viel Licht er so ausleuchten kann und soll. Und das ist genau das, was gerade erwähnt ist. Also wenn ich jemanden habe, der sehr weit weg ist, dann kommt mein Blitzlicht da nicht unbedingt an, wenn ich das auf Weitwinkel stelle und das möglichst gestreut werden soll.
Genau, also ich meine, der Blitz hat oft ähnliche Einstellungen, so wie das, wie eine Kamera mit Objektiv. Das heißt, ich kann zum einen natürlich eine Art Zoom einstellen. Ich kann eine Intensität einstellen. Das ist so sozusagen vergleichbar mit der Belichtung, die ich da einstellen kann. Und dann kann ich da noch allen möglichen Schnickschnack einstellen, oft auch sozusagen, dass es da noch irgendwelche Spezialfunktionen gibt oder sowas. Was TTL angeht, da weiß ich relativ wenig zu, sozusagen, das ist dann die, TTL steht für Through the Lens, das heißt irgendwie,
through the lens.
Ja, genau, das heißt sozusagen, die Kamera und der Blitz kommunizieren miteinander und die Kamera teilt dem Blitz sozusagen mit, was sie da eben gerade durch die Linse sieht, und dass das jetzt so richtig ist und dass der Blitz jetzt mal aufhört oder sowas. Da weiß ich relativ wenig Details einfach zu. Das ist also nicht so mein Ding.
Ein bisschen Detail ist, dass der Blitz kurz vorm Hauptblitz einen winzigen Blitz losschickt, der extrem kurz ist und auch nicht so hell, und dadurch die Belichtung misst, wie viel Power er braucht, um das Bild ordnungsgemäß auszuleuchten. Mhm. Und das teilt der Blitz dann eben der Kamera mit, beziehungsweise andersrum.
Wenn ihr euch wundert, warum bei solchen Blitzfotografien öfters mal Leute die Augen zu haben und das reproduzierbar bei jeder Fotografie. Es gibt manche Menschen, die sind in der Lage, dass bei denen ist der Lidschlussreflex oder also auch das Lid zuzumachen, ist so schnell genug, als dass er genau bei dem Vorblitz getriggert wird und beim Hauptblitz dann genau zu ist. Dann empfiehlt es sich da, das TTL auszuschalten und das manuell zu machen oder zumindest sich das Letzte zu merken, was das TTL ergeben hat oder ein bisschen rumzuprobieren. Das hatte ich auch mal, das war sehr nervig rauszufinden, was denn da jetzt überhaupt das Problem ist, weil man diese Blitze, wenn man langsame Augen hat oder es sehr hell ist, dann sieht man nicht unbedingt, dass das wirklich zwei Blitze sind.
Ja, vor allem sieht man dann auch ganz interessante Effekte in den Augen von den Leuten. So halbgeschlossene Lider, beziehungsweise sowas wie doppelbelichtet schaut das aus irgendwie. Mhm. Kurz zugezogen, wieder aufgemacht, du siehst halb das Augenlid und so weiter. Und das kann durch ETTL passieren. Bei meiner Schwester ist mir das zum Beispiel das erste Mal aufgefallen. Mhm.
Also ich kenne auch so Leute, die das irgendwie, die ihre Augen schneller zumachen können, da als der Blitz ist. Das ist immer etwas anstrengend. Aber wie gesagt, TTL ist nicht so mein Ding. Das ist dann halt eben auch genau die Systemblitzecke. Da gibt es dann auch alle möglichen Dinge und dann geht es da auch wieder darum, dass da irgendwie Dritthersteller irgendwie Dinge bauen und irgendwie Protokolle reverse-engineeren müssen. Das ist alles relativ komplex, die dann miteinander reden und kann man viele Sachen mitmachen, aber ich bin dann eher sozusagen auf dem manuellen Einstellen. Gerade für so Porträts ist es halt auch relativ einfach, wenn das jetzt sozusagen jetzt nicht so ein Spontanporträt ist, man irgendwie mal 10 Minuten Zeit hat, das dann irgendwie richtig einzustellen und das eben von Hand zu machen.
Aber nicht nur beim Augenverschließen muss man ja aufpassen, auch der Verschluss bei der Kamera spielt ja eine Rolle. Genau. Wenn der zu schnell ist, dann
nützt mir der Blitz nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon erwähnt hatten. Also hinter dem Objektiv und vor dem Sensor sitzt noch der sogenannte Verschluss.
Ja,
das
den haben wir vergessen, aber jetzt Prinzip, beim Blitz
ja, dann, ist das wichtig. Genau, das ist wichtig. Das, ich als Anfänger hatte mir das auch anders vorgestellt, muss ich sagen. Und der Verschluss sind im Prinzip zwei Vorhänge, die man einmal von oben, einmal von unten vor den Sensor davor schieben kann. Das ist, glaube ich, dann ein Schlitzverschluss, heißt das, glaube ich. Und das läuft dann so, wenn man jetzt eine Sekunde Belichtungszeit, also sehr lange den Sensor exponieren möchte, dann fährt der eine Vorhang auf nach unten und von oben kommt dann nach der Sekunde der zweite Vorhang dazu. Bei langer Belichtungszeit, also bis, ich glaube, eine 250. Sekunde ist das bei meiner Kamera. Da ist der Sensor zu einem Zeitpunkt komplett geöffnet. Also der Vorhang, der eine geht auf, nach unten weg und dann kommt von oben danach irgendwann der zweite. Ich kann aber bis eine 4000stel Sekunde belichten und das ist, wie das stattfindet, ist dann, dass der erste Vorhang aufgeht und während der noch über den Sensor fährt und noch nicht ganz auf ist, der zweite Vorhang das schon wieder zumacht, sodass immer nur ein kleiner Schlitz des Sensors, also eine Zeile oder zwei Zeilen belichtet, also Licht bekommen. Mhm. Das ist, merkt man manchmal sogar bei iPhone-Kameras zum Beispiel, wenn man einen Flugzeugpropeller fotografiert, dann kriegt man ganz seltsame Effekte. Weil,
Rolling-Shutter-Effekt.
Genau, Rolling-Shutter-Effekt.
Gab es noch ein sehr schönes Video neulich, das irgendwie so durch Twitter lief mit einer Gitarre. Das können wir auch nochmal im Pad verlinken.
Okay.
Das war sehr hübsch, wo jemand sozusagen so die Gitarrenseiten von innerhalb der Gitarre gefilmt hat, wo man dann sozusagen schön so die Wellenform der Gitarrenseite sah, das eben genau dieser Effekt war. Das sieht sehr stylisch aus.
Ja, das ist an sich, wenn man nur auf Licht setzt, was jetzt beispielsweise von der Sonne oder von Lampen kommt, ist das überhaupt kein Problem, dass da nicht, also bei schnellen Verschlusszeiten oder kurzen Verschlusszeiten,